März 2014 im Sitzungssaal 134 des Münchner Justizpalasts. Auf der Anklagebank sitzt Uli Hoeneß, der Präsident des FC Bayern. Einer der mächtigsten Männer im deutschen Fußball. Sein Wort hat Gewicht in der Branche und weit darüber hinaus. Er gibt normalerweise den Ton vor. Doch an diesem Tag wartet er auf das Wort von Richter Rupert Heindl. Der spricht das Urteil wegen Steuerhinterziehung in einer Gesamthöhe von 28,5 Millionen Euro. Die hatte Hoeneß zuvor bereits eingeräumt. Klar und unmissverständlich, berichtet Spiegel-Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen.
Das war wirklich also die Erklärung eines Steuersünders, der ehrlich werden will, wieder, der sich in den Staub geworfen hat vor diesem Gericht und wirklich immer wieder betont hat, dass er ins Reine kommen will mit sich und dass Zentnerlasten von ihm abgefallen seien, dass er wieder also ein anständiger Mensch werden möchte und das alles hinter sich lassen will.
Und dann verkündet die Gerichtssprecherin Andrea Titz den wartenden Medien.
Die fünfte Kammer des Landgerichts München II hat den Angeklagten wegen Steuerhinterziehung in 7 tatmehrheitlichen Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt.
Außerdem muss Hoeneß mindestens 43 Millionen Euro nachzahlen, inklusive Zinsen und weiteren Abgaben. Der Fall Uli Hoeneß ist keine Geschichte über den Fußball, sondern über persönliche Verantwortung. Eines Mannes, der über Jahre öffentlich über Anstand, über Werte sprach und in der öffentlichen Wahrnehmung als moralische Instanz galt.
Soziales Engagement für die Fans, mit Spenden, Stiftungen, wo er unterwegs ist, aber auch den eigenen Spielern, denen er sehr hilft. Das hat er selber gar nicht so lanciert.
Der aber rückblickend selbst davon spricht, sich in einem entscheidenden Punkt überschätzt zu haben und dafür die volle Konsequenz trug.
Plötzlich war ich ein Arschloch, ein Schwein, ein Mann, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, der den Leuten Geld vorenthält.
Diese Folge von Tatort Sport soll keine Abrechnung sein, sondern der Versuch zu verstehen, wie es zu einem Fehler kam, den Uli Hoeneß selbst rückblickend als den größten seines Lebens bezeichnet.
Ich habe einen riesen Fehler gemacht und ich werde für alles gerade stehen.
Man nimmt sich, was man will.
Wilde
Gerüchte entstanden.
Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall von Uli Hoeneß. Wir zeichnen diesen Fall nach, faktisch entlang seiner entscheidenden Wendepunkte und entlang der eigenen Aussagen des Angeklagten. Wir schauen auf einen Mann, der über Jahrzehnte den deutschen Fußball geprägt hat, dann im März 2014 wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde und der den Fußball auch nach seiner verbüßten Haftstrafe weiterprägt. Und wir fragen nicht nach Schuld, die ist juristisch geklärt, sondern danach, wie Uli Hoeneß dieser Fehler überhaupt unterlaufen konnte und zum nach eigener Aussage größten seines Lebens werden konnte. Um zu verstehen, warum der Fall Hoeneß diese Wirkung hatte, müssen wir uns seine Bedeutung ins Gedächtnis rufen. Seit den frühen 70ern war Uli Hoeneß untrennbar mit dem deutschen Fußball verbunden. Als Nationalspieler, als Teil einer Mannschaft, die Maßstäbe setzte. 1972 Europameister wurde, 1974 Weltmeister, der mit dem FC Bayern zigfach Meister wurde und auch Europa dominierte. 3-mal den Europapokal der Landesmeister in Folge gewann und damit früh Teil einer Generation war, die den deutschen Fußball nachhaltig prägte.
Was wird Hoeneß machen? 1:0 für den FC Bayern. Eine großartige Leistung bei diesem Konterzug.
Dessen Karriere dann aber früh endete nach einer schweren und nicht kurierbaren Knieverletzung. Schon mit 27, der dann als Manager aber den FC Bayern prägte und damit vom Akteur auf dem Platz zum Gestalter eines ganzen Systems wurde. Hoeneß galt in vielerlei Hinsicht als Vordenker, sagt der Journalist Dietrich Schulze-Marmeling in der ZDF-Hoeneß-Doku Der Patriarch.
Hoeneß ist sicherlich jemand auch als Spieler gewesen, der immer schon geschaut hat, wo gibt es zusätzliche Geldquellen. Und das ist dann auch die Vermarktung des einen, der einen Person neben dem Fußballfeld. Er wusste, die Medien bestimmen, prägen das Image des Fußballs mit und die Medien sind eine ganz wichtige Geldquelle für den Fußball.
Hoeneß verstand früh, dass Erfolg im Profifußball nicht nur auf dem Platz entsteht. Und mit diesem Wissen traf er Entscheidungen, die ihm auch persönlich nutzten, aber vor allem auch seinen Verein wirtschaftlich und organisatorisch neu ausrichteten. Früh setzte der FC Bayern zum Beispiel auf eigenes Merchandising, auf internationale Vermarktung, auf wirtschaftliche Unabhängigkeit. Alle Schritte, die in der Bundesliga lange Zeit als ungewöhnlich galten, aber den FC Bayern zum Maßstab machten, an dem sich dann andere orientierten. Hoeneß hatte damit Erfolg, führte die Bayern zu wirtschaftlicher Stabilität, zu sportlichen Erfolgen und unter die Top-Clubs des Weltfußballs. Und erhielt sie dann als Präsident auch dort. Das trug zu seiner Autorität bei und verlieh seinen öffentlichen Aussagen nochmal zusätzliches Gewicht. Im Fußball und darüber hinaus, weil er nicht nur über Fußball sprach, sondern allgemein über Verantwortung, über Anstand, über Werte, wie zum Beispiel in diesem Interview mit RAN.
Für mich ist das größte Glück, helfen zu können. Für mich ist es nicht wichtig, an Weihnachten etwas zu geschenkt zu bekommen, aber an Weihnachten Geschenke zu verteilen, teilweise an Leute, die ich gar nicht kenne, das ist ein großes Glück. Und ich glaube, diese Fähigkeit und diese Möglichkeit zu haben, das ist die Triebfeder für viele Dinge, die ich heute mache.
Solche Aussagen festigten das Bild eines Mannes, der Verantwortung nicht nur forderte, sondern auch für sich reklamierte. Und sie lebte als Schirmherr und Initiator von Stiftungen und als großzügiger Spender für Menschen in Not. Uli Hoeneß setzte so Standards, auch wenn er selbst nur selten darüber sprach. Seine Rhetorik war stets scharf und klar. Er kritisierte andere, vor allem diejenigen, die gegen seine Vorstellung von Anstand und Moral verstießen.
Immer langsam auf den Sack. Darüber müssen wir uns mal Gedanken machen, ob diese Gesellschaft nicht total pervers ist.
Das machte ihn in der öffentlichen Wahrnehmung zur moralischen Instanz. Nicht, weil er diese Rolle für sich beanspruchte, sondern weil man ihm diese Rolle zuschrieb. Er wurde auf ein Podest gestellt, das die spätere Fallhöhe definierte. Und Erwartungen erzeugte, die später nicht mehr zu erfüllen waren. Und es erklärt auch, warum der Bruch später so deutlich wahrgenommen wurde und warum dieser Fall mehr ist als nur eine Steuerakte. Wie gesagt, Hoeneß wirkte nicht nur beim FC Bayern, sondern im gesamten Fußball. Und er war nicht nur jemand, der Entscheidungen traf, er war auch jemand, der sie erklärte, öffentlich und oft grundsätzlich und der Entscheidung anderer bewertete, einordnete und oftmals auch scharf kritisierte. Und auch das nicht nur auf den Fußball beschränkt. Hoeneß baute eine florierende Wurstfabrik auf und er wurde zum ersten Manager aus der Fußballbranche, der auch Unternehmer des Jahres wurde. Und 2009 bekam er den Bambi in der Kategorie Wirtschaft verliehen. Er äußerte sich regelmäßig zu Fragen von wirtschaftlichem Handeln, sprach dabei aber auch von Verantwortung und Anstand.
Wir müssen die Reichen hier halten, damit sie weiterhin gemolken werden können, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und dafür müssen wir Voraussetzungen schaffen.
Jetzt sind wir wieder beim selben Thema wie vorher mit den Steuern.
Und jetzt darf ich auch was aus...
Das ist alles Käse, weil es überhaupt nichts bringt. Weil das ist alles Populismus, um mit Gimmel zu beginnen.
Wenn es Angela Merkel nicht gäbe, zusammen mit unserem Finanzminister Schäuble, dann wäre es schlecht bestellt um unser Land.
Und diese Aussagen blieben nicht folgenlos. Denn Hoeneß sprach ja nicht vorsichtig, diplomatisch, sondern klar, direkt und oft ziemlich zugespitzt. Und er wurde gehört von Journalisten, die ihn zitierten, seine Worte weitertrugen. Hin zu den Fans, die sich an ihm rieben oder ihm zustimmten. Und auch zu Entscheidungsträgern, die Hoeneß eine besondere Form von Deutungshoheit bescheinigten. Und er äußerte sich auch explizit zu Fragen der Steuergerechtigkeit und Besteuerung, hier zum Beispiel gegenüber der Bild. Deshalb müssen wir diese Zitate nachsprechen.
Ich weiß, dass das doof ist, aber ich zahle volle Steuern. Es kann doch nicht Sinn der Sache sein, ins Gefängnis zu wandern, nur um ein paar Mark Steuern zu sparen.
Doch wer über Jahre hinweg Maßstäbe setzt, wer öffentlich definiert, was richtig ist und was falsch und so zum Beispiel etwas von sich gibt.
Mir wird angekündigt, ich würde die Abteilung Abtage sein. Ich glaube eher, ich bin die Abteilung Wahrheit.
Der wird natürlich auch persönlich irgendwann selbst an seinen Worten und Maßstäben gemessen. Gar nicht aus Bosheit, sondern aus Logik. Denn Sprache erzeugt Autorität und Autorität schafft Erwartungen. Und diese Erwartungen wirken später zurück. Und im Fall von Hoeneß kam es dann zu einer Kollision zwischen dem öffentlichen Anspruch und seinem privaten Handeln. Und das passierte nicht direkt im Fußball, sondern im zweiten Leben des Uli Hoeneß, im Leben als Geschäftsmann. Das aber natürlich mit dem des Fußballers verzahnt war. Und es geht um Geld, um ganz viel Geld für Spekulationen an der Börse und um ein Konto in der Schweiz. Seit 1975 hat Hoeneß eins, später eröffnet er noch ein zweites. Und über die wickelte er über Jahre hinweg Währungsgeschäfte ab. Devisen, Termingeschäfte. Hoeneß spekulierte intensiv und mit hohen Einsätzen, teils mit hohen Gewinnen, teils aber auch mit erheblichen Verlusten. Und vor allem aus einem Grund. erklärt sein enger Freund und sportlicher Wegbegleiter Jupp Heynckes im Bayerischen Rundfunk.
Weil er nie die Absicht gehabt hat, Steuer zu hinterziehen, sondern dass er einfach den Kick gebraucht hat, um zu spielen und um an der Börse zu handeln.
Wie gesagt, die Sicht eines engen Wegbegleiters, die juristische Bewertung fiel später anders aus. Hoeneß tätigte nach Erkenntnissen der Ermittler in rund 52.000 einzelnen Transaktionen, teilweise im Minutentakt, oft telefonisch, auch zu ungewöhnlichen Zeiten, Geschäfte. Manchmal setzte Hoeneß dabei Summen von 40, 50, teilweise sogar über 100 Millionen Euro ein. Möglich war das auch durch sogenannte Hebelgeschäfte, bei denen nur ein Teil des eingesetzten Kapitals tatsächlich dann auch hinterlegt werden muss. Zeitweise bewegte Hoeneß so Summen, die sein eigenes Vermögen deutlich überstiegen. Das Konto erreichte im Jahr 2005 laut Ermittlungen einen Höchststand von über 150 Millionen Euro. Zugleich gab es aber auch extreme Schwankungen. An einzelnen Tagen verlor Hoeneß zweistellige Millionenbeträge, einmal sogar rund 18 Millionen Euro innerhalb eines einzigen Tages. Die Zahl der Transaktionen und die Geschwindigkeit der Geschäfte ließen eine vollständige Kontrolle immer schwieriger werden. Und trotzdem entschied sich Hoeneß, diese Konten den deutschen Finanzbehörden nicht bekannt zu machen. Und deshalb musste er dann später einräumen:
Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe Kapitalerträge im Ausland nicht deklariert.
Entscheidend ist an dieser Stelle nicht die juristische Bewertung, wie es später eindeutig erfolgt. Entscheidend ist was anderes. Hoeneß war es gewohnt, komplexe Systeme zu steuern, Verhandlungen zu führen, Risiken einzugehen und am Ende trotzdem die Kontrolle zu behalten. Diese Erfolgslogik aus dem Fußballbereich übertrug er dann auch auf seine Börsenspekulation. Doch hier galten andere Regeln. Regeln, die sich nicht verhandeln ließen, die nicht ausgelegt werden konnten, sondern eben strikt eingehalten werden mussten. Als 2010 erste politische Diskussionen über ein Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz begannen, da hoffte Hoeneß, diese Angelegenheit darüber bereinigen zu können. Das Abkommen scheiterte jedoch 2012 und im Januar 2013 spitzten sich die Ereignisse dann zu. Journalisten des Stern recherchierten zu einem großen Konto bei der Bank Vontobel in der Schweiz, stellten Anfragen bei Banken, bei Behörden. Und am 15. Januar 2013 erhielt Hoeneß dann von diesen Recherchen Kenntnis. Und noch am selben Abend entschloss er sich zu einer Selbstanzeige. Das war sein letzter Versuch, die Kontrolle über diesen Fall zurückzugewinnen. Diese Selbstanzeige hätte strafaufhebend wirken sollen, doch sie schützte ihn am Ende nicht davor, wegen Steuerhinterziehung angeklagt zu werden.
Ich bin überrascht, dass unsere Selbstanzeige von den Behörden bis heute nicht als wirksam erachtet wird.
Denn genau das war sie. Sie war unter großem Zeitdruck entstanden und das war laut Thomas Wenzler, einem Fachanwalt für Steuerrecht, ein ganz großer Fehler. Das erklärt er hier in der Doku Der Patriarch.
Entweder hat sich das Team, das diese Selbstanzeige aufgesetzt hat, überschätzt oder den Fall unterschätzt. Also wer sich einen Überblick über die Geschäfte verschafft hat und wer sowas schon mal gemacht hat, ja, und dann die Dimensionen sieht, der weiß, dass er nie und nimmer innerhalb von wenigen Stunden da eine vollständige Selbstanzeige hinbekommt.
Und am Ende waren die eingereichten Unterlagen eben unvollständig, die getätigten Transaktionen eben nicht vollständig darin aufgearbeitet und damit aus Sicht der Staatsanwaltschaft unwirksam. Die Selbstanzeige konnte keine strafbefreiende Wirkung entfalten. Aus dem Versuch, Kontrolle zurückzugewinnen, wurde also ein weiterer Kontrollverlust. Hoeneß hatte geglaubt, auch diesen Moment noch steuern zu können, doch diesmal griffen eben, wie gesagt, andere Mechanismen, wo er weder mit seiner Autorität oder seinem Namen punkten konnte. Und das genau markiert diesen blinden Fleck. Der liegt nicht im Unwissen, sondern in der Überschätzung der eigenen Steuerungsfähigkeit. Und so landete Uli Hoeneß dort, wo er überhaupt keine Kontrolle mehr hatte. Auf der Anklagebank des Landgerichts München II. Und da saß er eben in Sitzungssaal 134, nicht als Präsident des FC Bayern, nicht als moralische Instanz, sondern als Angeklagter. Die Beweisaufnahme begann und schnell wurde klar, dieser Prozess entwickelte eine ganz eigene Dynamik. Denn schon am zweiten Verhandlungstag legte die Steuerfahndung neue Berechnungen vor. Zahlen, die weit über dem lagen, was ursprünglich angeklagt war und wessen sich Hoeneß selbst bezichtigt hatte. Aus 3,5 Millionen Euro wurden erst 15, dann über 27 und am Ende eben die schon besagten 28,5 Millionen Euro hinterzogene Steuern. Eine Größenordnung, bei der eine Bewährungsstrafe juristisch dann kaum noch möglich war. Selbst Hoeneß Verteidigung musste einräumen, dass diese Zahlen den Rahmen sprengten. Aber wie konnte das passieren? Bei jemandem, dem nachgesagt wurde und der auch immer selbst wieder betont hatte, eigentlich alles im Griff zu haben. Sportreporter Günther Koch kann da auch im Bayerischen Rundfunk nur spekulieren.
Ich vermute, dass er sich selbst überfordert hat und sich selbst zu viel zugemutet hat und den Überblick total verloren hat und dann auch nicht mehr die Maßstäbe. Du verlierst dann die Maßstäbe, wenn dir so viel gelingt. Da verlierst du die Bodenhaftung.
Hoeneß Biograf Christoph Bausenwein ist sich in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sicher,
dass ihm das zunächst gar nicht als irgendeine Sünde bewusst geworden ist, sondern sagt er, ich kümmere mich um so viele Sachen und habe ein bisschen mehr Geld und dann spiele ich halt mit ein paar Millionen mal in der Schweiz. Und da finde ich das unter Umständen zunächst gar nicht als irgendwas Verwerfliches bewusst geworden ist.
Die Selbstanzeige, auf die Hoeneß gesetzt hat, wird vom Gericht nicht als strafbefreiend anerkannt. Sie ist zu unvollständig, zu spät. Sie hinterließ zu viele offene Fragen und war damit eben juristisch wirkungslos. Am vierten Prozesstag fiel dann das Urteil. Schuldig der Steuerhinterziehung in 7 Fällen. 3 Jahre und 6 Monate Haft, dazu Nachzahlung inklusive Zinsen und Abgaben, die sich auf eine Gesamthöhe von über 40 Millionen Euro beliefen. Noch am selben Tag zog Hoeneß die Konsequenzen. Er akzeptierte das Urteil und ging nicht in Revision.
Plötzlich war ich ein Arschloch, ein Schwein, ein Mann, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, der den Leuten Geld vorenthält. Das konnte meine Familie und ich keinen Tag länger ertragen. Und deshalb war es für uns klar, ob die Erfolgsaussichten einer Revision gut oder schlecht waren. Wir hätten dieses Drama nicht weitere 12 bis 18 Monate ertragen können.
Und er legte alle Ämter nieder, stellte sich den Konsequenzen seines Fehlers. Des, wie er selbst sagt, größten seines Lebens. Der Mann, der Jahrzehnte gewohnt war, Debatten zu dominieren, Systeme zu lenken und Konflikte zu entscheiden, konnte in diesem Moment gar nichts mehr steuern. Er war an einem Punkt, an dem seine Autorität endete und Verantwortung begann. Und die nahm er an.
Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe aus meiner ganzen Spekuliererei 3 Millionen Verlust gemacht und werde jetzt ca. 30 bis 35 Millionen inklusive Zinsen an das Finanzamt bezahlen. Ich werde das tun und ich werde für alles gerade stehen.
Im Juni 2014 trat Uli Hoeneß seine Haftstrafe an in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech. Hoeneß verbüßte seine Strafe ohne Sonderbehandlung, erzählt er hier bei Sport1.
Ich bin ja am 2. Juni da einmarschiert in Landsberg und am 17. Juni hatte meine Frau Geburtstag. Und ich habe dann einen schriftlichen Antrag gestellt, muss ja alles schriftlich gemacht werden da, ob ich sie anrufen kann. Und der wurde abgelehnt. Und da habe ich dann zum ersten Mal so richtig die Härte dieser Zeit zu spüren bekommen.
Hoeneß arbeitete in der Gefängnisküche, in der Wäschekammer, lebte den geregelten Alltag des Strafvollzugs. Abgeschirmt, aber nicht vergessen, besucht von Familie und treuen Weggefährten.
Es gab ja nur alle 14 Tage für 2 Stunden die Möglichkeit und maximal 3 Personen. Ja? Mhm. Und das war dann eben so, dass das eben immer, einmal war Pep Guardiola mit Frank Ribéry da oder Matthias Sammer, es waren Leute aus dem Club da, Karl-Heinz Rummenigge natürlich da, Herbert Heiner von der Firma Adidas, Günter Netzer ist aus der Schweiz angereist. Ottmar Hitzfeld, das fand ich ganz besonders schön, der hat in Landsberg am Tag vorher übernachtet, damit er ja nicht zu spät kommt, weil er um 9 Uhr kommen durfte bis 11 Uhr und er hat in Landsberg übernachtet. Er kam aus der Schweiz, wo er wohnt und das fand ich besonders schön. Und Edmund Stoiber hat mich besucht und natürlich so oft wie möglich die Familie.
Nach 21 Monaten wurde er dann im Februar 2016 vorzeitig entlassen, auf Bewährung. Juristisch war die Strafe damit fast beendet. Gesellschaftlich wirkte sie aber weiter, denn der Name Uli Hoeneß bleibt natürlich untrennbar bis heute mit diesem Urteil und mit der Steuerhinterziehung verbunden. Nicht trotz, sondern wegen seiner früheren Rolle. Als jemand, der Orientierung gegeben hatte, der öffentlich über Steuermoral, Verantwortung und gesellschaftlichen Zusammenhalt gesprochen hatte. Wenige Monate nach seiner Haftentlassung kehrte Hoeneß an die Spitze des FC Bayern und ins Präsidentenamt zurück. Das hatte er schon vor Haftantritt angekündigt.
Und dann, wenn ich zurück bin, werde ich mich nicht zur Ruhe setzen. Das war's noch nicht.
Und so kam er zurück, formal legitimiert von den Vereinsgremien, gesellschaftlich jedoch begleitet von einer Debatte über Vergebung, über Vertrauen und über die Frage, wann eine Strafe wirklich endet. Hoeneß trat danach vielleicht etwas seltener auf, aber nicht grundsätzlich leiser. Wenn er sich äußerte, tat er und tut er es weiterhin deutlich und nimmt bewusst in Kauf, anzuecken, zum Wohle seines FC Bayern. Auch nachdem er im November 2019 schließlich auch das Präsidentenamt endgültig abgab, sich aus dem operativen Geschäft zurückzog. Er bleibt dem Verein weiter verbunden. Zwar nicht mehr an seiner Spitze, aber trotzdem entscheidend und wortgewaltig. Aber in der Außenwahrnehmung vielleicht nicht mehr so unwidersprochen wie noch in den Jahrzehnten vor dem Skandal. Uli Hoeneß hat seine Schuld anerkannt, die Strafe akzeptiert und die Konsequenzen getragen. Aber dieser Fall bleibt trotzdem eben mit ihm verbunden und er zeigt, dass öffentliche Autorität kein Schutz ist, sondern eine Verpflichtung. Dass Verantwortung nicht dort endet, wo Erfolg beginnt und dass niemand, der so laut über Anstand gesprochen hat, sich diesem Anspruch entziehen kann, selbst danach auch zu handeln. Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.